Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über Anthroposophie als Zukunftsimpuls vom 1. März 2005.
Liebe Freunde, wir haben uns das letzte Mal beschäftigt mit dem nathanischen Jesusknaben, beziehungsweise mit dem späteren nathanischen Jesusknaben, also mit der Zeit, in der er noch in der geistigen Welt weilte, und haben den Zusammenhang mit Apollo gezeichnet, wie ihn die Griechen beschrieben haben. Apollo gewissermaßen als Bild dieses nathanischen Jesusknaben, der vom Christus, von den Christuskräften durchdrungen wird und seine Kräfte herunter in die Menschheit schickt, vor allem herunterschickt, um dieses dritte Christusopfer zu vollbringen, von dem wir gesprochen haben, durch das Denken, Fühlen und Wollen in eine harmonische Ordnung gebracht wurden. Also besonders auf dieses dritte Christusopfer beziehen die Griechen die Apollo-Gestalt. Apollo wird daher gerne mit der Leier dargestellt, also mit dem harmonischen Instrument, das die Seele harmonisiert. Wir haben aber auch davon gesprochen, dass diese Wirkung zwar im Seelischen ansetzt, dass sie aber letztlich durch alle Wesenslieder durchgeht. Also es ist eigentlich immer so, dass man zwar sprechen kann davon, dass eine Wirkung von einer bestimmten Stelle ausgeht und an einer bestimmten Stelle besonders intensiv ist, aber alle diese geistigen Wirkungen erfassen immer das ganze Menschenwesen im Grunde, also alle Wesenslieder. Und wir haben besprochen, wie sich das widerspiegelt in den griechischen Mythen, in den Erzählungen des Apollo, der von den Musen umgeben ist. Und da gesprochen haben wir von den drei Musen, von denen man früher gesprochen hat. Ganz zuerst der Homer, was überhaupt nur eine, die er erwähnt. Dann sind es drei. Hallo. Und zum Schluss sind es neun, wie es Hesiod dann beschreibt. Und diese neun Musen entsprechen letztlich den neun Wesensgliedern des Menschen, wenn man also die ganze große Gliederung des Menschen hernimmt. Aber das müssen wir jetzt nicht alles im Detail wiederholen. Wir werden uns aber heute weiter beschäftigen mit diesem späteren nathanischen Jesusknaben und müssen versuchen, diese Kräfte, die durch ihn in der geistigen Welt zurückgehalten wurden, für die Zukunft noch etwas näher zu verstehen, noch von einer anderen Seite her zu verstehen. Zur Erinnerung, der nathanische Jesusknabe oder der spätere nathanische Jesusknabe ist niemals bis zur Zeitenwende in eine irdische Inkarnation hinuntergegangen, sondern ist also in der geistigen Welt zurückgehalten worden. Während also der Rest der Menschheit sozusagen, der Rest dieser Adam-Substanz, aus der sich die Menschheit gebildet hat, in die irdische Verkörperung gegangen ist, blieb also dieser spätere nathanische Jesus in der geistigen Welt zurück. Und die besten Kräfte, könnte man sagen, wurden gerade in der geistigen Welt zurückgehalten, damit sie hier im Erdendasein nicht den luziferischen und später auch den alemannischen Kräften verfallen. Zu einem Zeitpunkt, wo das menschliche Ich lange noch nicht reif dazu ist und stark genug dazu war, diesen Kräften etwas entgegenzusetzen. Und das ist ja von Haus aus das Problem, dass indem der Mensch hier versetzt wird in die Erdenwelt, der zugleich also immer mehr auf sich allein gestellt ist, immer mehr im Zuge der Entwicklung sozusagen auch von den Göttern verlassen wird. Er ist eigentlich in einen Bereich gestellt, in dem die regelrechte geistige Welt gar nicht mehr so stark hineinwirken kann und der eher stärker dann die Widersacherkräfte wirken. Wir sind also eigentlich, indem wir in die Erdenwelt, in die dichte Erdenwelt versetzt worden sind, sehr stark hineinversetzt worden in die Widersacherwelt zugleich. In eine Welt, aus der sich die eigentlichen Schöpfergötter immer mehr zurückgezogen haben. Und damit also nicht diese gesamte Menschheitsursubstanz, wenn man so will, gleich verfällt diesen luziferischen und arimanischen Kräften, wurde also dieser Teil zurückgehalten in Form des späteren nathanischen Jesusgnaden. Und zwar wurde vor allem zurückgehalten ein Teil der ätherischen Kräfte. Also der Mensch hat einen Ätherleib. Es gibt verschiedene Ätherkräfte. Wir kennen den Wärmeäther, den Lichtäther, den Klangäther und den Lebensäther. Der ist der höchste, die höchste, feinste Ätherform, die komplexeste Ätherform, wenn man so will, die überhaupt erst mit der Erdentwicklung entstanden ist. Die es also vorher in den vorhergehenden Verkörperungen der Erde überhaupt noch nicht in der Form gegeben hat. Also auch der Äther, die Ätherwelt macht eine Entwicklung durch. Und jetzt war es so, dass gerade diese höchsten und feinsten Ätherkräfte, das heißt der Lebensäther und der Klangäther, zu einem großen Teil mit diesen späteren nathanischen Jesusgnaden in der geistigen Welt verblieben sind und noch nicht der Menschheit überantwortet worden sind. Die Bibel drückt das dadurch aus, dass sie sagt, also der Mensch hat vom Baum der Erkenntnis gegessen, als Folge der luziferischen Versuchung, und er solle aber jetzt nicht auch noch vom Baum des Lebens essen. Er wird also daran gehindert, auch vom Baum des Lebens zu essen. Und mit dem Baum des Lebens ist eigentlich der Hinweis gegeben auf diese feinen, auf diese höheren Ätherkräfte. Also namentlich auf den Lebensäther und den Klangäther. Wärmeäther und Lichtäther sind dem Menschen in hohem Maße zur Verfügung gestellt worden und er kann sie handhaben. Er kann sie handhaben mit seiner persönlichen Willkür bis zu einem gewissen Grad, nicht aber eben den Klangäther und den Lebensäther. Wir sehen diese Ätherkräfte aber auch zusammen mit bestimmten Seelenkräften, denn das Seelische und das Ätherische durchdringt sich in Wahrheit. Also man kann das nicht immer so schön auseinander sezieren, dass man sagt, ja, Äther ist das eine, das sind ja die Lebenskräfte und Seelenkräfte ist das andere und das hat nichts miteinander zu tun. Also das steht nicht wie zwei physische Gegenstände nebeneinander, sondern das webt ineinander und namentlich dort, wo wir es mit tieferen Seelenkräften zu tun haben, kommen sie in sehr enge Berührung gerade mit den Lebenskräften. Daher etwa die Erscheinung, dass Dinge, die wir ins Unterbewusstsein hinuntertragen, dass sie sehr stark mit den Lebenskräften in Verbindung kommen und dort ihre förderliche oder hemmende Wirkung entfalten. Also seelische, das weiß sogar die Psychologie, die normale Psychologie irgendwo anders, also Dinge, die man, wie man so schön sagt, verdrängt, ins Unterbewusstsein verdrängt, also in tiefere Seelenschichten hinunterwandern, die kommen in Berührung mit den Lebenskräften und führen dann zu unter Umständen Beeinträchtigungen auch der Lebenstätigkeit. Tatsächlich ist das eine wesentliche Krankheitsursache, weil alle Krankheiten haben in Wahrheit ihre Ursache vom Seelischen her, und dort beginnt es und wirkt dann langsam hinunter in die Lebenskräfte, einmal beginnt dort Veränderungen vorzunehmen und schließlich als letztes manifestiert es sich dann auch physisch, also dass man es wirklich physisch diagnostizieren kann, dass es zu physischen Veränderungen kommt. Aber das ist ein langer Weg, der oft Jahre oder Jahrzehnte dauert. Also es gibt eine Korrespondenz, eine Beziehung zwischen den Ätherkräften, also den Lebenskräften im weitesten Sinn, und den Seelenkräften. Und zwar ist es so, dass bestimmte Ätherkräfte mit bestimmten Seelentätigkeiten sehr eng zusammenhängen. Rudolf Steiner sagt, mit den Willenskräften. Ja, mit den Willenskräften. Welche Ätherkräfte könnten da am stärksten zusammenhängen? Der Wille. Wenn wir den Willen in uns rege machen. Denn wenn wir mal denken, wir machen ihn äußerlich erregt, das heißt, wir fangen also an, Holz zu hacken oder schwere körperliche Arbeit zu tun, beginnen also den Willen wirklich ganz rein äußerlich körperlich tätig zu machen. Naja, was passiert dann? Dann steigt vielleicht nicht unbedingt die Bluttemperatur, aber es wird auf jeden Fall ein größerer Wärmeenergieumsatz im ganzen Körper Körper vollzogen und aufgebracht. Das heißt also, der Wärmeäther wird sehr stark angesprochen. Durch den Willen wird am stärksten der Wärmeäther angesprochen. Und der Wille ist aber auch zugleich eben das, was am meisten ins Physische hineinwirkt, unmittelbar. Man kann ihn dann natürlich später auch vergeistigen und unsere Entwicklung geht in die Richtung, dass wir den Willen, die Willenskräfte auch mehr vergeistigen. Das heißt, dass wir das, was wir früher also sozusagen rein körperlich an Herausforderungen ausgestanden haben, dass wir das in Zukunft immer mehr im Geistigen müssen, aber gelernt haben wir es am Körperlichen. Also ursprünglich wirkt der Wille am stärksten ins Körperliche hinein. Und das hängt mit dem Wärmeäther zusammen und hängt letztlich damit zusammen, dass das Physische und die Wärme zugleich seine Grundlage auf dem alten Saturn gefunden hat. Dort wurde die Grundlage für das Physische gegeben und der alte Saturn war eine reine Wärme-Willenswelt, wenn man so will. Denn tatsächlich ist dieser alte Saturn entstanden. Er ist dadurch entstanden, dass hohe geistige Wesenheiten, die Throne oder Geister des Willens, wie sie auch Rudolf Steiner nennt, einen Teil ihrer Willenssubstanz hingeopfert haben, von sich sozusagen losgelöst haben, in diesen Willen, der sich losgelöst hat, von ihnen ein selbstständiges Dasein verliehen haben. Und dieser Wille ist nach außen hin als Wärme erschienen, als Wärmekraft erschienen. Also sozusagen Wärme, könnte man in gewisser Weise sagen, ist die Außenseite der Willenskraft, wie sie nach außen erscheint. Nach innen ist sie etwas Seelisches, nach außen ist sie etwas Physisches, Wärme Physisches, auch das ist bereits etwas Physisches, etwas ganz Feines Physisches, aber immerhin schon etwas Physisches. Und zwischen dieser seelischen Wärme, die sich im Willen entfaltet, und dieser äußeren physischen Wärme, steht der Wärmeäther vermittelnd dazwischen. Das ist sozusagen, weil man nicht ganz draußen im Physischen ist, aber auch immer ganz drinnen im Seelischen. Das ist also das Vermittlungsglied. Und auch heute, wenn wir irgendeine Willenstätigkeit ausüben, dann geht eigentlich immer der Impuls vom Seelischen aus. Vielleicht sogar kann man noch eine Stufe hinaufsteigen, geht eigentlich vom Geistigen aus, das heißt vom Ich, vom Funken des Ich. Wir haben vom Funken des Ich oder vom Feuer des Ich auch gesprochen, auch das Geistige kann man in gewisser Weise mit dem Feuer verwandt denken, mit den Kräften, die dahinter stecken, und das drückt sich dann einmal in seelischer Wärme aus, und dann geht es ins Ätherische, und dann drückt es sich im Physischen aus, und das bringt dann letztlich das ganze Physische in Bewegung. Also wenn wir nur einen Muskel bewegen oder irgendwas, dann geht dieser ganze Weg vom geistigen Funken über die seelische Wärme, über das ätherisch Wärmehafte bis in die äußere Wärme hinein, und das leitet dann die äußeren Bewegungsimpulse ein. Aber es geht alles über das Tor der Wärme. Die Wärme ist überhaupt eine ganz interessante Sache, weil die Wärme ein Tor ist, das wirklich vom höchsten Geistigen bis ins Physische hinunterreicht. Da geht es unmittelbar durch. Beim Lichtäther und Klangäther, das ist der Weg nicht mehr so direkt. Aber die Wärme, da geht es unmittelbar durch, sozusagen. Und daher wirkt auch das menschliche Ich gerade in Willen, das sich durch die Wärme vermittelt, am unmittelbarsten in die Welt hinein. Also das heißt, in Willen greift das Ich am stärksten in die Welt ein, greift das Geistige unmittelbar in die Welt ein. Also wir haben eigentlich bei jeder Willenstätigkeit, in Wald müsste man davon sprechen, dass das Magie. Das Magie heißt unmittelbare Wirkung des Geistigen bis ins Physische hinein. Wir haben halt diese Magie zurzeit nur beschränkt auf unseren Körper bis zu einem gewissen Grad und da auch nicht über alle Teile. Aber über gewisse Teile können wir diese Magie sozusagen ausüben, also eine direkte Wirkung des Geistigen bis ins Physische hinein. Ja?
Man spricht einerseits von unwillkürlichen Handlungen, weil vor dem Thema, wenn es
Geistbewegungen
gibt, da muss man die unwillkürlich belegen.
Richtig. Naja, dann ist es nicht, wenn bei den unwillkürlichen Muskeln ist es dann nicht allein der Wille unseres Ich, sondern dann sind eben andere geistige Wesenheiten mit beteiligt. Tatsächlich ist es ja so, dass wir keinen Augenblick leben könnten, ohne dass weiß Gott, wie viele andere geistige Wesenheiten mithelfen. Und wir sind heute erst so weit, dass wir einen sehr kleinen Bereich bewusst aus unserem Ich heraus beherrschen. Und auch da ist es so, dass uns das Bewusstsein ja sehr bald verlässt. Und wir haben den Willensentschluss im Ich ganz klar und wach, aber wie sich das jetzt da in die Tiefen des Körpers eigentlich hineinbewegt und wirklich den Körper in Bewegung setzt, das heißt, wie dieser Weg jetzt von der seelischen Wärme dann weiter in die ätherische bis in die physische hineingeht, die dann die Muskelbewegungen letztlich auslöst, da verlieren wir dann schon sehr bald schon wieder das Bewusstsein. Also wir haben so nur das erste Zipfel eigentlich Bewusstsein und das Ich dabei, aber es fängt eigentlich schon dort, wo der Übergang in die seelische Wärme beginnt, fängt schon langsam zu verdröpfeln an, das Bewusstsein. Ein bisschen was da immer noch mit, aber dann schon die tieferen seelischen Schichten, da ist es schon weg. Die ätherischen Wärmelebenskräfte kriegen wir überhaupt nicht mehr mit, bewusst. Höchstens irgendwas kriegen wir davon mit, wenn sie arg beeinträchtigt sind und gestört sind. Das heißt, wenn die Lebensprozesse in Unordnung sind, sprich, wir sind krank, dann wacht irgendein Bewusstsein auf, dass da irgendwas nicht funktioniert, weil dann unser Wille plötzlich gehemmt ist in seiner Tätigkeit. Da stößt er jetzt auf und kann nicht so durch, wie er eigentlich sollte. Dann wachen wir bis zu einem gewissen Grad auf und unter Umständen sehr schmerzhaft auf.
Unbewussten Dinge, die
mich
leben,
erhalten,
also
ich würde
das schaffen.
Richtig, ja.
Zumindest
ist ja immer vor,
was
geht. Oder was
geschrieben
wird. Richtig, ja.
Aber
die Triebe,
die
Atem, die
leben, geht dann durch.
Also die Triebe wirken vom Astral, eben nicht vom Ich, sondern vom Astral unmittelbar über den Ätherleib bis ins Physische, ja, dann hinein, bis nach außen, genau. Das heißt, die Quelle ist dann eben nicht das Ich, sondern es ist der Astralleib, der selbstständig sich macht. Und er tut das heute bis zu einem ziemlich hohen Grad immer noch, also das Ich ist noch immer so winzig klein. Ich meine, es ist schon viel größer geworden im Vergleich zur Vergangenheit, aber es ist immer noch so ein kleiner Schmarrn auf gut Deutsch. Das ist ein kleiner Däumerling.
Und das Astrale, ja, ist schon isoliert. Also jetzt im Vergleich,
ja.
Dass ich möchte mit dem ganzen Kosmos zusammen werden. Das sind Astrale. Mein Astrale ist ja ein Teil.
Ist ja richtig, ja, es ist ja richtig. Er ist zwar als Astrale von heute, Astrale ursprünglich sehr eng mit den kosmischen Kräften verbunden gewesen, ist es bei den Tieren auch noch viel stärker als bei Menschen. Bei Menschen ist diese Verbindung schon sehr stark beeinträchtigt. Das heißt, es ist eigentlich ein Astralleib, der nun teilweise mehr seinen Namen mit Recht trägt, weil er ein losgerissener Teil, ein vom Kosmos losgetrennter Teil, oder der stark losgetrennter Teil, der es geworden ist. In dem eben nicht mehr diese Harmonie der kosmischen Kräfte so durchgehend wirkt, sondern dann eben sehr stark die luziferischen Kräfte namentlich hineinkommen. Also das sind dann, diese luziferischen Kräfte sind dann Kräfte, nämlich die aus der kosmischen Sicht am nächsten noch zu tun haben, so bis der Mond entgegen können. Also einen sehr engen Kreis um die Erde heranfällt. Und auch da wirken noch Kräfte hinein. Also er ist, man darf ihn sich nicht völlig isoliert vorstellen, aber er ist sehr eingeschränkt auf jeden Fall schon. Also ich glaube, bei den höheren Lebensgliedern ist es immer so, dass eine gewisse Verbindung nach außen immer da ist, die ja selbst dann physisch da ist. Selbst beim physischen sind wir nur jetzt so da, also in Erscheinung noch als so in sich geschlossene Gestalt, aber allein schon, wenn wir denken, wir tauschen ununterbrochen Atemluft mit der Umgebung aus, wir tauschen Wärme aus mit der Umgebung, wir sind ja in einer unmittelbaren Verbindung, ohne den könnten wir keine Sekunde lang leben. Also,
Und wir sind eben überhaupt auch im Physischen ein Stoffwechselorganismus. Das heißt, das, was als feste physische Gestalt erscheint, ist ja in Wirklichkeit was Fließendes. Das, was sich ununterbrochen erneuert, und Sie wissen, in etwa nach etwa 7 Jahren haben wir sämtliche Körpersubstanz ausgetauscht. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich stofflich gesehen ein völlig neuer Mensch geworden. Also es fließt durch uns durch, nur ist unser Wahrnehmungsvermögen halt nicht darauf orientiert, das wirklich so bewusst mitzubekommen, dass das durchfließt. Und dieses Durchfließen und Durchflossen werden von Äußeren ist beim Ätherleib noch stärker als beim Physischen und ist auch beim Astralleib sehr stark. Aber eben nicht mehr von den ganzen kosmischen Kräften, sondern hauptsächlich heute nur mehr von der luziferischen Sphäre, die bis zum Mond ungefähr reist. Und der Rest ist schon sehr, sehr am Rande nur mehr beteiligt, oder nur mehr schwächer beteiligt, zumindest dann mal so. Genau das ist nämlich das Problem, mit dem wir heute zu kämpfen haben, in immer stärkerem Maße zu kämpfen haben. In der Vergangenheit war das nämlich nicht so stark der Fall. Da gab es zwar auch schon den luziferischen Einfluss, aber die Astralleiter der Menschen waren teilweise noch sehr stark mit dem Kosmos in Verbindung. Und diese Verbindung reißt immer mehr ab und zugleich wird, man möchte sagen, die astrale Atmosphäre der Erde, die etwa also bis zum Mondenbereich erreicht, wird immer mehr mit negativen Kräften gesättigt, könnte man sagen. Und wir sind aber genötigt, wenn wir auf die Erde heruntersteigen zu einer neuen Inkarnation, sind wir darauf angewiesen, gerade aus diesem Bereich, hauptsächlich aus diesem Bereich, die seelische Substanz zu nehmen, aus der wir uns den Astralleib bauen. Das heißt, auch wenn ein Mensch kommt, der eine hohe geistige Entwicklung durchgemacht hat, ist er zunächst in die Notwendigkeit versetzt, sich einen Astralleib aus dieser Substanz zu bauen. Und die ist eben heute schlechter, als sie in der Vergangenheit war. Das ist eigentlich etwas, was im Zuge der Menschheitsentwicklung immer schlechter geworden ist. Und das heißt, insgesamt findet die Menschheit heute immer schwierigere Inkarnationsbedingungen. Unabhängig davon, welche Schuld man jetzt persönlich auf sich geladen hat, es ist sozusagen Menschheitskarma, dass wir einfach es immer schwerer haben, in eine vernünftige Inkarnation hinunterzukommen. Außer man ist so hoch geistig entwickelt, dass man sich wirklich, wir haben das letzte Mal auch ein bisschen angedeutet, dass man das Geist selbst in so hohem Maß entwickelt hat, dass man astrale Kräfte gleichsam aus dem Nichts heraus erschaffen kann. Geist selbst entwickelt zu haben, heißt nämlich nichts anderes, als astrale Kräfte aus dem Nichts heraus neu schöpferisch in die Welt zu bringen. Nicht angewiesen zu sein auf das, was sozusagen vorhanden ist, sondern es selbst schaffen zu können. Völlig aus dem Nichts schaffen zu können. Aber in genügendem Maße ist das also erst bei ganz, ganz wenigen Menschen der Fall. Denn im Grunde, also, wenn wir das hätten, dann würden wir dort stehen, wo die Engelwesen heißen, am Ende ihrer Entwicklung stehen. Wo sie also selber dann den nächsten Schritt zur Erdengelstufe machen. Die Engelwesen arbeiten jetzt, während unserer Erdenentwicklung arbeiten sie an ihrem Geist selbst und werden es am Ende der Erdenentwicklung vollendet haben. Oder zumindest viele von ihnen. Manche werden auch zurückbleiben in der Entwicklung, aber ein größerer Teil wird diese Entwicklung des Geistes selbst vollendet haben. Also die sind aber eine ganze Stufe über uns. Also das heißt, wir haben schwierige Inkarnationsbedingungen dadurch. Also dieser Wille, der mit dem Wärmeelement zusammenhängt, der also wirklich durch alle Ebenen vom Geistigen bis ins Physische hinuntergeht, seitdem verlieren wir sehr bald das Bewusstsein, gerade beim Willen. Also verlieren wir es sehr schnell. Eben weil er ganz in die Tiefen unserer Organisation hineinwirkt. Das Denken hilft gar nicht so tief hinein in uns. Das Denken ist viel mehr an der Oberfläche. Das Denken an sich geht noch nicht so tief hinunter. Aber der Wille geht hinunter und das heißt, wir verlieren das Bewusstsein. Und der Steiner sagt daher, eigentlich im Willen schlafen wir. In Wahrheit schlafen wir im Willen. Wir erkennen nur das erste Zipfel davon. Also dort, wo der Willensentschluss gefasst wird, das bekommen wir bewusst mit, aber den Rest verschlafen wir eigentlich.
Wenn wir nicht verschlafen würden, würden wir nämlich wirklich bis in alle Details bewusst mitbekommen, wie dieser Willensentschluss jetzt in unsere Organisation hineinfährt und die äußere Handlung auslöst. Würden wir ein Detail mitbekommen, bewusst und könnten es bewusst also im Detail handhaben. Aber wenn wir heute dafür aufwachen würden, dann wäre das eigentlich schrecklich in Wahrheit. Wir haben schon davon gesprochen, manchmal wacht man ein bisschen auf, wenn zum Beispiel die Lebensrechte irgendwo gestört sind und dann wird das schmerzhaft und wird uns bewusst, dass da wo ein Widerstand gegen und eine Willenstätigkeit da ist. Aber das ist ein winzig kleines Aufwachen. Wir würden brüllen vor Schmerzen, wenn wir ganz bewusst in unsere physische Organisation hinein aufwachen würden. Schmerz ist nämlich, das Schmerzerlebnis entsteht in Wahrheit im Kern dadurch, dass dass die Grenzen des Bewusstseins sozusagen gesprengt werden, dass das Bewusstsein mit einer Fülle überladen wird, die es noch nicht tragen kann. Dadurch entsteht eigentlich der Schmerz in Wahrheit. Und wir sind heute erst mit so einem kleinen Bewusstseinshorizont versehen. Und wir müssen einen unendlich viel größeren Bewusstseinshorizont haben, wenn wir das alles nicht erleben wollten, was sich bis ins Physische hineintut. Das wird unser Bewusstsein so überfluten, dass wir das einfach nicht aushalten. Also das wären fürchterliche Schmerzen in Wahrheit. Nichts anderes. Also sagen wir unter Anführungszeichen leisen Schmerzen, die wir bei irgendeiner Krankheit mitbekommen und sei es also die schrecklichsten Schmerzen, die man sich hier vorstellen kann, ist eine Kleinigkeit gegenüber dem, was man erleben würde, wenn man für das ganze Physische aufwachen würde. Das würden wir nicht aushalten. Hält man auch nicht aus, man weiß ja, also, wenn der Schmerz zu stark wird, dann verliert man das Bewusstsein einfach. Dann kippt das Bewusstsein weg, weil dann hebt sich das Ich heraus und kriegt nichts mehr mit. Das ist dann einfach die Flucht an nichts anderes, könnte man sagen. Und natürlich geht aber der Weg der geistigen Entwicklung dorthin, dass das Bewusstsein sich langsam immer mehr ausdehnt und fähiger wird, Schritt für Schritt immer mehr von diesen Prozessen mitzubekommen. Also als erstes eben einmal im seelischen Bereich, wo wir ja auch schon nur die Oberfläche kennen. Wir kennen ja selbst von unserem Seelenleben nur die Oberfläche. Und dann am ehesten noch bei dem, was unser abstraktes Denken ist, da sind wir einigermaßen wach dabei. Oder können zumindest einigermaßen wach dabei. Manchmal denke ich mir, das bleibt auch nicht wirklich wach dabei, sondern das irgendwas daher plappern, aber gut. Zumindest, das sollte es einigermaßen gehen. Beim Gefühl wird's schon schwieriger. Gerade heute bemerkt man, dass die Menschen eigentlich sehr große Schwierigkeiten vielfach haben, mit ihren Gefühlen bewusst umzugehen. Entweder drängen sie es ganz zurück und ziehen sie auf den Intellekt zurück, oder es kommen irgendwie so eruptive, irgendwelche Emotionen heraus, die sie halt fortreißen. Aber wirklich bewusst das Gefühl zu führen und wach mit dem Ich dabei zu sein, sozusagen nicht fortgespült zu werden von den Gefühlen, sie zu erleben, aber trotzdem ganz wach und klar bei Sinnen sozusagen zu sein, nicht drunten zu sein im Gefühl, im Positiven oder im Negativen, ist gar nicht so einfach. Dem nüchternen Denken gegenüber geht es schon leicht, irgendeine logische Gedankenfolge, da können wir noch relativ gut wach bleiben dabei. Aber wenn so, weiß ich nicht, der Zorn in uns aufweicht, oder die Trauer, oder was auch immer, dann werden wir sehr leicht schon Sklave des Gefühls, und sind nicht der, der es eigentlich führt. Und der ganz wach darin lebt. Also da fängt es schon an, unbewusster zu werden.
Der Herr sagt, durch Steine und Gefühl träumen wir eigentlich nicht mehr. Das sind wir eigentlich nur traumbewusst. Tatsächlich so, dass das Gefühlsleben und das Traumbewusstsein, das hängt sehr stark zusammen. Also was wir in der Nacht, in den Träumen erleben, ist nur die andere Seite des Gefühlslebens eigentlich. Bei Tag bemerken wir nämlich, dass diese Bilderseite, nämlich die das Traumleben hat, auch immer damit verbunden ist. Alles, was in unseren Gefühlen lebt und wogt, bringt eigentlich auch unter Tags ununterbrochen diese Traumbilderflut hervor, nur wird sie überstrahlt durch das sinnliche Bewusstsein, dadurch bemerken wir sie nicht. So wie die Sternenwelt heute durch das Sonnenlicht überstrahlt wird, so wird das auch überstrahlt durch unser intellektuelles Denken und das sinnliche Bewusstsein. Aber es ist da, mit etwas Aufmerksamkeit kann man das schon wieder mitbekommen, dass eigentlich ununterbrochen auch bei Tag etwas in mir träumt. Dass diese Bilder eigentlich da sind, auch wenn ich es nicht ganz klar erfassen kann, aber mit etwas Konzentration kann man das schon mitbekommen. Und eben beim Wien, wir sind dann schon ganz unbewusst, also da, wenn es dann noch tiefer geht, in die Ätherkräfte und in die physischen Kräfte hinein, da verlieren uns dann ganz das Bewusstsein. Ja, also der Wille hängt zusammen mit dem Wärmeäther. Das Gefühl als zweite große Seelenfähigkeit hängt vor allem mit dem Lichtäther zusammen. Das ist jetzt von einer anderen Seite ausgedrückt, dass das Gefühl mit der Bilderwelt des Traumes zusammenhängt. Der Lichtäther bringt nämlich eigentlich diese Bilderwelt, das ist nichts anderes. Das ist eigentlich der tätige Lichtäther in uns. Wenn wir träumen und Traumbilder haben, ist das der Lichtäther in uns, der tätig ist. Und in diesen Lichtäther eingeschrieben sind auch unsere ganzen sinnlichen Erinnerungen zum Beispiel. Und das Traumleben nimmt sich ja meistens dann das Rohmaterial aus diesen sinnlichen Erinnerungen und würfelt es dann irgendwie durcheinander. Gestaltet darinnen und das Gefühl lebt eben auch da drinnen. Diese beiden Ätherarten, den Lichtäther und den Wärmeäther, der ist in uns recht stark ausgeprägt, hängt sehr stark mit unserer Persönlichkeit zusammen, wie diese Kräfte tätig sind, auch wenn wir sie nicht ganz bewusst handhaben können, aber trotzdem ein Gefühl, drückt sich sehr stark die Persönlichkeit eines Menschen aus und natürlich auch im Willen. Der Klangäther hat etwas zu tun mit dem Denken. Jetzt kann man einerseits sagen, wir im Denken sind wir am bewusstesten. Und trotzdem ist das Denken aber so, dass es eigentlich nicht uns persönlich so ganz allein gehört. Das Denken hat eigentlich einen objektiveren Charakter, wenn man wirklich von Denken sprechen kann, und nicht bloß von einem Durcheinanderwürfeln von irgendwelchen Gedanken, sondern wenn man wirklich eine Gedankenordnung hat, dann hat er einen gewissen objektiven Charakter, sonst wäre das Denken gar nicht zwischen Menschen kommunizierbar. Also es kann nicht jeder sein Privatdenken sozusagen haben. Es muss also dann gemeinsamer Nenner geben. Auch der sprachliche Ausdruck des Denkens ist eigentlich etwas Überpersönliches. Eine Sprache, nicht jeder Mensch hat seine Privatsprache. Und wenn ja, dann wird ihn wahrscheinlich kein anderer verstehen. Also wir teilen es zumindest mit einem ganzen Volk oder mit einem Stamm oder wenn es ein Dialekt ist, wenigstens mit einer kleineren Gruppe, mit dem bestimmten Tal wohnt oder so. Obwohl die Zukunft dorthin gehen wird, ich habe das schon mal ein paar Mal in Vorträgen erwähnt, dass einmal in weiterer Zukunft der Mensch so etwas wie eine individuelle Sprache entwickeln wird. Nur dann müssen wir noch einige Fähigkeiten dazu entwickeln. Da wird der einzelne Mensch sprachschöpferisch werden und der andere Mensch wird ihn dadurch verstehen, dass er nachschöpferisch nichts vollziehen kann, was der andere in diesem Ausdruck, der sozusagen spontan im Augenblick entsteht, der dann keine feste ein Fest in einem Wörterbuch mehr aufgeschrieben sein kann, sondern eigentlich schöpferisch im Moment gebildet wird, dass der andere Mensch das nachschöpferisch nachvollziehen kann. Aber das ist noch Zukunft. Dann werden einmal die Völkersprachen verschwinden. Sie sind seit langem auf dem Weg, zugrunde zu gehen. Und der Sprachverfall ist in unserer Zeit besonders stark. Gerade in den sozusagen führenden Sprachen, in der Welt führenden Sprachen, etwa beim Englischen ist es am allerstärksten. Schon selbst Shakespeares Zeiten ist also das ein Verfall gigantisch im Grunde an Wortschatz und wobei man das eben nicht nur negativ sehen muss, das muss einmal irgendwann verschwinden. Ich meine, man muss halt nicht mit Gewalt noch extra beschleunigen, aber die Volkssprachen werden einmal verschwinden. Und es wird eine neue Sprache entstehen, die aus den individuellen sprachschöpferischen Kräften des Menschen kommen wird. Zumindest hoffentlich bei einem größeren Teil der Menschheit. Der andere Teil würde dann nämlich verstummen müssen. Das heißt, es würde bei einem anderen Teil der Menschheit, die diese Entwicklung nicht macht, die also die Ich-Kraft, die schöpferische Ich-Kraft nicht so weit entwickelt, dass sie auch einmal sprachschöpferisch wird, ja, die würden in etwas Tierähnliches zurückfallen, hinunterfallen. Das heißt, sie würden die eigentlich artikulierte Sprache verlieren und es würde also mehr ein, ist es ein unartikulierter Ausdruck ihrer Wünsche, Begierden oder sonstigen werden, aber kein klarer sprachlicher Ausdruck mehr. Und die Volkssprachen sind seit, man kann sagen, seit Jahrtausenden auf dem Weg des Verfalls. Wenn man zurückschaut in die Vergangenheit, die alten Sprachen, etwa wie Sanskrit, sind viel, viel reicher an Ausdrucksmöglichkeiten als alle modernen Sprachen. Also seit langer, langer Zeit geht dieser Verfall schrittweise. Das Griechische ist in seinen Ausdrucksmöglichkeiten, das Altgriechische, noch viel reicher als das Lateinische schon, das ziemlich gleichzeitig ist. Und das ist aber alles wieder viel reicher an Ausdrucksmöglichkeiten als unsere heutigen Sprachen. Und jetzt geht es sehr rapide. Überhaupt alles nur mehr ein paar einzelne Brocken, die man hinschleudert, ein paar Abkürzungen vielleicht. Das sind ja alles Symptome, wie diese alten Volkssprachen verfallen. Sich durcheinander mischen, teilweise eine Miskulanz entsteht, was gut ist, was an sich nicht schlecht ist, weil man ja auch etwas lernt voneinander. Also man muss nicht unbedingt da immer in der heutigen Zeit pochen auf sozusagen eine Einhaltung der Muttersprache oder so, hat eh nie funktioniert, hat im Deutschen nie funktioniert, ich meine im 19. Jahrhundert, weil das Französische das stark gewirkt hat, wenn man sich so ein extra Stück oder was anschaut, wie viele französische Floskeln da drin sind, und sie sind aber umgewandelt und sind eigentlich wienerisch geworden, echt wienerisch. Ein Labor ist was Wienerisches, auch wenn es von woanders kommt, also das tut ja nichts. Der Sinn dieser Entwicklung in den einzelnen Völkern ist ja, dass zunächst speziell in einem engen Kreis etwas entwickelt wird und dann der ganzen Menschheit geschenkt wird. Das ist der Sinn eigentlich. Weil die ganze Menschheit noch nicht reif war, alles gleichzeitig zu entwickeln, muss man halt separiert an verschiedenen Orten entwickeln und mit der Zeit durchdringt sich das. Und aus dem wird einmal bei hoffentlich vielen Menschen die Fähigkeit entstehen, wirklich sprachschöpferisch eine ganz individuelle Sprache zu schaffen und der andere kann sie nachschöpferisch verstehen. Also wenn wir in der Sprachgestaltung etwa arbeiten, dann ist es so der Versuch eines Beginns, mit der Sprache so umzugehen, dass wir in diese sprachschöpferischen Kräfte eintauchen. Nicht bloß in den lexikalischen Informationsgehalt des Wortes, sondern in die wirklichen Gestaltungskräfte, die hinter der Sprache liegen. Und wenn man die einmal erleben kann und aus diesem Erleben heraus sich äußern kann, dann wird man mal dort sein, dass man sprachschöpferisch wirklich wird. Aber es ist ein weiter Weg bis dorthin. Und dass das überhaupt möglich ist, dazu müssen wir die Klang-Ätherkräfte und die Lebens-Ätherkräfte wirklich ganz in unsere Hand bekommen. Was wir jetzt noch nicht haben. Das heißt, wir müssen eigentlich also ganz und gar erwerben diese Kräfte, die im Baum des Lebens drinnen stecken. Von dem es ursprünglich geheißen hat, wir sollen nicht davon essen, aber das ist nicht eine Sache, die so gemeint ist, dass das für Ewigkeit Gültigkeit hat, sondern darum ist denn gerade der Christus auf die Erde herabgestiegen, um uns diese Kräfte gerade des Baums des Lebens zu geben. Diese Kräfte, die zunächst eben aufbewahrt wurden in der geistigen Welt, mit diesem späteren nathanischen Jesusnamen. Und der Christus, indem er sich dann später in diesem Jesusnamen verkörpert, bringt diese Kräfte hinunter und bringt dann sozusagen auch die Kraft, diese Ether-Substanzen dann Hand zu haben. Dazu muss er sozusagen vorangehen. Er muss eigentlich einmal als erster einen menschlichen Ätherleib schaffen, in dem diese Kräfte voll und ganz integriert sind und sie zunächst aus seinem Christus-Ich heraus lenken. Und mit dieser Tat geht er der ganzen Menschheit voran und wir können sozusagen ihm nachfolgen und lernen, ja, bis zum Ende der Erdenentwicklung halt lernen, auch mit diesen Kräften umzugehen. Aber dazu musste er als erster vorangehen, um sozusagen das Vorbild dazu zu geben. Wir von selber alleine hätten das nicht gekonnt. Er musste uns sozusagen einmal vormachen, wie das Ganze geht. Wie es ja im Kleinen immer so ist, dass große Impulse, die dann für die ganze Menschheit selbstverständlich werden, etwa durch das logische Denken, einmal durch einen Einzelnen heruntergebracht werden. Aristoteles hat die Logik heruntergebracht. Vorher hat es in der Form explizit noch nicht gegeben, obwohl die Menschen trotzdem logisch gehandelt haben, aber sie haben sich kein Bewusstsein davon machen können. Sie haben nicht logisch nachdenken können. Nur wir von außen hätten, können heute betrachten. Es war durchaus nicht unlogisch, was gemacht haben. Aber kein alter Ägypter ist gestanden und hat gegrübelt, logisch ausgerechnet, wie tue ich jetzt. Vielleicht bis zu einem gewissen Grad hatte der Pharao oder seine hohen Priester durch die Einweihung einen gewissen Vorgriff darauf. Darin bestand nämlich vor allem die Einweihung. Dadurch konnten sie dann Organisatoren ihres Reiches werden. Und da ist ein gewisser Vorgriff dazu da. Aber so richtig bringt dann der Aristoteles. Und bis sich das so wirklich einlebt in die Menschheit, dauert dann auch noch eine Weile. Aber da ist einer vorangegangen und diese Kräfte sind damit dann da. Und wenn es einer einmal getan hat, dann wird es dem zweiten schon leichter es zu tun. Und nämlich das Interessante mit den Ätherkräften überhaupt, alles was wir im Ätherischen tun, ist eigentlich immer für alle da. Das zeigt nämlich schon, dass wir im Ätherleib gar nicht so abgeschlossen sind, wie wir glauben. Was wir an Fähigkeiten entwickeln, und Fähigkeiten liegen vor allem im Ätherleib. Wenn wir also irgendwas, wenn uns etwas wirklich zur Gewohnheit wird, also, und dann können wir erst von einer wirklichen Fähigkeit sprechen, wenn man nicht, zum Beispiel wenn wir Radfahren lernen, wenn ich das erste Mal ohne umzufallen fahre, kann ich noch nicht sagen, ich kann wirklich Radfahren, sondern erst wenn ich das jetzt dann monatelang gemacht habe und so auf einmal geht das selbstverständlich. Ich muss gar nicht mehr nachdenken dabei, es geht von selber, ich habe die Fähigkeit. Oder ich habe in der Schule schreiben gelernt, am Anfang war das mühsam und die Buchstaben unterscheiden und ohne Tintenklecks das hinzukriegen. Später geht es selbstverständlich. In der Vergangenheit schon auch wieder immer wieder Analphabetismus zeigt, das scheidet ja, aber immerhin bei vielen geht es ja dann ganz selbstverständlich. Wir müssen immer nachdenken, es ist Fähigkeit geworden. Das heißt, wir können es im Prinzip ohne mit dem Bewusstsein dabei zu sein, was die Ätherkräfte selber machen. Das heißt, es lebt dann in den Ätherkräften. Am schönsten ist natürlich, wenn wir trotzdem auch bewusst dabei sind. Für die Schrift was Wunderschönes, oder Steiner beschreibt es immer wieder, wie man eigentlich bewusst wach dabei sein sollte, wenn man schreibt. Nicht so einfach aus dem Handgelenk heraus.
Ich finde die Qualität, die wir jetzt ja Pflege.
Richtig, richtig, ja, ja, richtig. Natürlich, ja, ja, natürlich, ja, ja. Ja klar, in unserer Dingzeit hat man schon gar nicht mehr die Geduld auch dort langsam mehr. Das ist auch gut. Aber es ist eigentlich etwas sehr Schönes. Und eine sehr interessante Übung, also für die geistige Schulung sogar, die Rudolf Steiner angibt, ist ja etwa einmal versuchen, seine Handschrift bewusst zu ändern. Bewusst seine Handschrift zu ändern. Das heißt, von der eingelernten Gewohnheit einmal wegzukommen und eine neue Gewohnheit sich zu erwerben. Das ist gar nicht einfach. Und es bedeutet nämlich ein Umarbeiten nicht nur der Astralkräfte, sondern der Ätherkräfte. Und das ist schon sehr schwer. Das ist schwer genug im Astralen, das heißt im Seelischen alles unter unsere Herrschaft zu bringen, aber beim Ätherischen ist es noch schwieriger. Und das erfordert also Geduld und Übung, Geduld und Ausdauer. Also alles im Ätherischen geht immer nur mit Geduld und Ausdauer. Das dauert. Das dauert nicht. Jetzt sage ich, ich hab's eh schon verstanden, ja, ich weiß eh, wie es geht. Also ich soll die Handschrift ändern, ja, und jetzt weiß ich das, jetzt bin ich eingereist. Und naja, so schlimm geht's halt nicht. Muss man ein bisschen mehr Geduld haben. Aber eben was sich ein Einzelner erwirbt, auch an Fähigkeiten, um dieses Ätherische umzuarbeiten, macht es jedem anderen Menschen leichter, sich vergleichbare Fähigkeiten anzueignen. Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, selbst wenn ich irgendwo zu Hause in meinem Kammerl ganz unbeachtet von der Welt hinter bestimmte Fähigkeiten mir ausbilde, von der kein Mensch was weiß draußen, dann hat es Folgen, dass sich andere Menschen das Gerät leichter aneignen können. Es ist interessant, dass hier und da so äußere Forscher auf solche Ideen kommen. Da gibt es den Robert Sheldrake, der bei einem bekannt ist. Der hat ein sehr ähnliches Phänomen beschrieben und auch durchaus Experimente angegeben, also wie man versuchen kann, sowas nachzuvollziehen. Also wie zum Beispiel, wenn man auch, das liegt nämlich auch bei Tieren, wenn man Tieren was antrainiert, gewisse Fähigkeiten antrainiert, dann haben andere Tiere wurscht vor, an welchem Eck der Welt es leichter, sich auch diese Fähigkeiten anzutrainieren. Das heißt, beim ersten Mal geht einmal das Schwierigste, da hat man sehr viele Hürden zu überwinden und es wird immer leichter und immer leichter im Grunde. Ja, ja, richtig, ja, ja. Naja, morphische Felder sind nicht anders als die Bilder größte im Grunde. Nichts anderes, was dahinter steckt. Also, das ist eh fast bestimmt den Namen, wenn man Fee hat mit Gestalt, also mit Form zu tun. Also es sind Formbilder größte. Nichts anderes. Also das ist das Ätherische im Grunde. Ja, das ist nie wirklich beschränkt, aber wenn wir sagen, wir haben einen Ätherleib, der hat etwa die Gestalt unseres physischen Leibes, ja, aber das heißt nicht, dass er da einfach aufhört. Sondern er ist also ganz eng verbunden, namentlich also mit den Ätherleibern der anderen Menschen und der ganzen Äthersphäre der Erde sehr, sehr, sehr stark verbunden. Weil dazu kommt noch, dass der Ätherleib ja überhaupt eigentlich ein Zeitleib ist und gar kein räumlicher Leib. Das ist die hervorstehende Eigenschaft ist eigentlich, dass es etwas ist, was mit der Zeit zu tun hat, mit dem Fluss der Zeit und nicht mit dem Hier und Da, also nicht mit dem Räumlichen. Das Ätherische ist bis zu einem gewissen Grad eigentlich die fließende Zeit. Ist, wenn man sagt, welche Substanz hat die Zeit, dann könnte man sagen, ätherische Substanz. Das Ätherische ist es. So wie das Physische, das Räumliche hat die räumliche Form, so hat das Ätherische das die fließende Zeit. Und wenn ich wirklich ins ätherische Erleben eintauche, kann ich mir in der Zeit in gewissem Sinne frei bewegen, so wie ich mich hier im Raum frei bewegen kann. Also unser irdisches Zeiterleben, das wir haben mit dem Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart in der Mitte, entsteht eben einfach nur als Abschaffung dieses fließenden Ätherischen. In dem Moment, wo wir hineingehen in das Ätherische, haben wir dieses Zeitpanorama bis zu einem gewissen Grad vor uns. Auch
die Zukunft bis zu einem gewissen Grad, aber so, dass sie eben ein Feld von Möglichkeiten darstellt. Das Ätherische ist nämlich immer viel reicher als das, was sich im Physischen verwirklicht. Im Ätherischen hat man eine ganze Fülle von Bildekräften und im Physischen außen unsere physischen Ereignisse entstehen dadurch, dass sich jetzt einzelne dieser Möglichkeiten, die im Ätherischen vorhanden sind, physisch manifestieren. Das sind dann die äußeren Ereignisse, die Kette der äußeren Ereignisse. Das heißt, wenn ich ins Ätherische komme, schaut die Welt also viel, viel reicher aus im Grunde. Auch das ist etwas, was mittlerweile von der Naturwissenschaft sehr deutlich geahnt wird. Sogar von der Quantenphysik heute. Weil auch die Quantenphysiker beschreiben eigentlich eine Welt, die sozusagen nicht beschreibt. Naja, wie soll ich das sagen? Es beschreibt eigentlich genau dieses Feld der Möglichkeiten. Ich kann quantenphysikalisch eigentlich nur Aussagen darüber machen, welche Möglichkeiten von Ereignissen gibt es für die Zukunft. Das kann ich vorher berechnen. Ich kann nicht vorher berechnen, genau was wird passieren. Das geht quantenphysikalisch nicht. Sondern ich kann nur sagen, es gibt die und die und die und die Möglichkeiten und jede davon kann mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eintreten. Diese Wahrscheinlichkeiten kann ich genau ausrechnen, aber was genau passieren wird, bleibt offen sozusagen. Das heißt, ich tappe eigentlich in diesen ätherischen Bereich, in dieses Feld der Möglichkeiten hinein.
Also die Sonne Bereich gibt es ja auch Gesetze, so wie im physischen
Bereich,
und durch die Gesetze, die im Ether-Bereich ergeben sich dann trotzdem ein gewisses Bild von Möglichkeiten.
Es ist richtig. Es ist
von Möglichkeiten, die Gesetze, die in der physischen Welt sind.
Richtig. Es ist nicht einfach jetzt komplett ausufern, sondern nur es ist eben ein viel reicheres Feld an Möglichkeiten. Aber dadurch kann man auch etwa gewisse Prophezeiungen über die Zukunft machen, weil man also dieses Feld der Möglichkeiten beobachten kann, also wenn man es halt kann, also wenn man halt den geistigen Blick dafür hat, aber dann sieht man diese Perspektive an Möglichkeiten, die vorhanden sind und sieht eben sozusagen auch, welche wahrscheinlicher eintreten werden und welche unwahrscheinlicher sind. Also wenn etwa der Steiner dann schildert eben auch von gewissen Ereignissen, die in der Zukunft kommen werden, wahrscheinlich kommen werden in der Zukunft, dann kommt es eben aus dem heraus, dass er das beobachten kann. Aber es ist eben nicht so, dass es eben nur eine Möglichkeit gibt. Also das wäre ein Falsch, das ist im Ätherischen überhaupt nicht. Das Ätherische ist immer ein Feld der Möglichkeiten. Das Physische dann nicht. Da fällt eine einzelne Möglichkeit heraus und die erstarrt hier. Und das ist dann sozusagen das, was passiert ist.
Natürlich.
Das heißt halt, es ist der Ausgang der ganzen Geschichte, ist bis zu einem gewissen Grad offen. Es ist zwar ein gewisses Feld angegeben, eine gewisse Richtung angegeben, aber es ist nicht sozusagen vorher berechnet, wie die Weltentwicklung ausgehen wird. Rückblickend kann ich sagen, sehe ich auch dieses Feld der Möglichkeiten, sehe aber zusätzlich, was davon bereits im Physischen sich manifestiert hat. Das sehe ich der Zukunft gegenüber nicht.
Das Physische ist
dann
einfach
stark
an einer ablaufenden
Zeitkette. Richtig. Also diese lineare Folge der Zeit ist eben, erleben wir im Physischen. Obwohl die eigentliche Zeit ist das Ätherische, aber das, was wir als Zeit, als linear verlaufende Zeit erleben, das ist eigentlich die Wirkung dieses Ätherischen im Physischen. Also die sozusagen die Spur, die immer etwas von diesen ätherischen Möglichkeiten hereinstirbt, könnte man geradezu sagen, und erstarrt im Physischen. Und dann erstarrt das nächste und diese aufeinanderfolgende Kette sozusagen, diese Häufchen, die da so bleiben, das ist die Spur der Geschichte, wenn man so will. Jetzt sehr, sehr primitiv ausgedrückt. Und das habe ich aber eben gegenüber der Zukunft noch nicht, weil sich das eben noch nicht physisch manifestiert hat. Obwohl es also ätherisch in seinen Möglichkeiten bereits vorhanden ist. Und angedeutet ist. Ja, also diese Klangäther und die Lebensätherkräfte, diese höheren Ätherkräfte, die mit dem Baum des Lebens zusammenhängen oder eben der Baum des Lebens eigentlich sind, die müssen wir in der Zukunft immer mehr in den Griff bekommen, indem wir einfach die Kräfte aufnehmen, die der Christus hier hereingebracht hat, an Möglichkeit zur Beherrschung dieser Kräfte, ohne dass sie eben verfallen, den luziferischen und arimanischen Kräften oder durch sie zerstört und beeinträchtigt werden. Genau das ist nämlich passiert zunächst einmal mit den unteren Ätherkräften, mit Lichtäther und Wärmeäther, die der Menschheit zunächst einmal überantwortet waren, mit denen er heruntergesandt wurde oder heruntergestoßen wurde, wenn man so will, bei der Vertreibung aus dem Paradies. Da haben diese Lichtäther und Wärmeätherkräfte eigentlich sehr starken Schaden genommen. Wir töten nämlich eigentlich, wir zerstören eigentlich ununterbrochen diesen Lichtäther und diesen Wärmeäther. Ununterbrochen, wir können gar nicht anders. Schon allein durch die sinnliche Wahrnehmung töten wir den Lichtäther. Also wenn wir die Welt mit den sinnlichen Augen wahrnehmen, damit die Welt überhaupt den Farben erstrahlen kann, dazu ist der Lichtäther nötig. Wir nehmen diesen Lichtäther aus durch die Augen, aber wir töten ihn sofort ab. Wir lassen ihn nicht so in uns hineingehen oder hineinwirken, wie er eigentlich lebendig draußen in der Welt vorhanden ist, sondern wir töten ihn ab. Wir haben eigentlich schon nur mit dem Leichnam des Lichtäthers in uns. Und das wird uns auch noch nicht bewusst, dieser Leichnam wird uns auch noch nicht gleich bewusst. Wir schicken dann noch vom Astralleib einen Gegenimpuls hin, das erzeugt dann bei der Wahrnehmung der Farbe die Gegenfarbe, nämlich was man ganz gut wahrnehmen kann, wenn man sich auf eine farbige Fläche konzentriert und dann den Blick wegwendet, sieht man die Gegenfarbe. Im gleichen Ding wird das im Auge sogar als Nachwirkung, vielleicht ist das, was der Astralleib entgegenschickt. So dass wir eigentlich die Farben, die wir sinnlich wahrnehmen, sind also abgetötet und noch dazu von der Gegenfarbe überlagert. Das heißt, sie sind also sehr verfälscht von dem, was wirklich als ätherische Realität dahinter steckt. Als ätherischer Lichtäther dahinter steckt in der Welt draußen. Wenn wir den Lichtäther in der Wahrnehmung nicht abtöten würden, dann würden wir diese ätherische Farbenwelt ja so erleben, wie sie der hellsichtige Mensch in der geistigen Wahrnehmung sieht. Das heißt, dann würden wir die geistige, zumindest ätherische Realität, das ist nicht die geistige, diese ätherische Realität erleben, das eigentlich in Wahrheit ist. Also was wir heute an sinnlichen Farben erleben, ist eigentlich abgetötetes Ätherisches. Und eben durch die Art, wie wir in die Erdenwelt hineingestellt sind, als Folge der luziferischen Versuchung, töten wir alles ab, was wir in unser Wesen aufnehmen. Ja, nicht nur den Lichtäther, wir töten ja auch zum Beispiel die Atemluft ab. In dem Moment, wo wir die Atemluft aufnehmen in unserer Organisation, töten wir sie ab. Wir ruinieren sie eigentlich. Und die Nahrung, die wir zu uns nehmen, töten wir auch ab. es wäre schrecklich, wenn wir das nicht hätten. Wir würden das gar nicht aushalten. Also wirklich Lebendiges in uns aufzunehmen, funktioniert schon nicht. Man sieht heute die Schwierigkeiten, es gibt ja heute diese Organtransplantationen. Das heißt, da wird ein lebendiges Organ in einen anderen Organismus übertragen. Und was macht der Organismus? Er wehrt sich dagegen. Dann halt heißt das Immunsystem wehrt sich, hinter dem Immunsystem steckt also letztlich der Ätherleib irgendwo und der wehrt sich heftigst dagegen. Und man kann das Ganze nur irgendwo umgehen, indem man also den Ätherleib oder sprich dieses Immunsystem austrickst irgendwo und schwächt eigentlich, extrem schwächt. Und er zeigt natürlich aber schon im Grunde einen extrem ungesunden Zustand im ganzen Organismus, in Wahrheit. Damit das überhaupt möglich ist. In Wahrheit vertragen wir das ganz, ganz Schlechtes, etwas Lebendiges in unser Leben aufzunehmen. Gerade an diesem Abtreten, aber interessanterweise erwacht und stärkt unser Ich-Bewusstsein zunächst. Wir erwachen am Toten. Aber es ist daher zunächst auch nur Bewusstsein für das Tote, nicht für das ätherisch Lebendige, nicht für das eigentlich Seelische, das dahinter steckt und das wirklich Geistige schon gar nicht. Also wir haben nur das äußerlich sinnlich physische Bewusstsein dadurch. Aber das sehr stark. Das immerhin sehr stark. Und wir konnten eigentlich diese Art des Ich-Bewusstseins auch nur lernen hier. In dieser physischen Welt, wo wir alles, was in unser Wesen kommt, abtreten. Da haben wir es gelernt einmal, dieses Bewusstsein. Dieses ganz wache, klare Bewusstsein, dass wir eigentlich als Folge der luziferischen Versuchung letztendlich haben und dass in gewissem Sinne wacher und vor allem selbstständiger ist als das Bewusstsein der höchsten Hierarchien. Auch dessen müssen wir uns bewusst sein. Ich glaube, weil wir so tief hinuntergestiegen sind, in die größte Geistesferne, hinuntergestiegen sind, in eine Todeswelt hinuntergestiegen sind. Gerade dadurch haben wir eine Freiheit gegenüber der geistigen Welt, die die höchsten Hierarchien nicht haben. Also auch die höchsten Hierarchien hängen an der unmittelbaren schöpferischen Quelle, die also durch die Trinität einmal gegeben ist, viel stärker unmittelbar daran, als wir als Menschen. Wir als Menschen müssen uns sozusagen als Freiheit damit verbinden. Aber wir haben bis zu einem gewissen Grad auch die Möglichkeit, diese Verbindung zu verweigern. Nicht unbedingt zu unserem Heil, aber wir haben diese Freiheit. Und es bekommt aber dadurch unser ganzes Ich-Bewusstsein einen Charakter, den es vorher in der Welt noch nicht gab. Weil es gab schon so etwas wie ich bei all den geistigen Wesen, die uns vorangegangen sind, natürlich. Wir haben individuelle Geistwesen, die uns vorangegangen sind, die Engelwesen, die Erzengelwesen und so weiter. Selbstverständlich die Throne, die überhaupt damals am alten Saturn die Lebenssubstanz geopfert haben, dass überhaupt irgendeine äußere Schöpfung entstanden ist. Natürlich haben die so etwas wie ein Ich, aber es ist nicht so frei und unabhängig, wie es das Menschen-Ich zumindest werden kann, sagen wir mal so. Das ist auf dem Weg dazu. Aber dass es das werden kann, dazu mussten wir in diese Todeswelt hinuntersteigen, in diese Geistferne hinuntersteigen. Kein geistiges Wesen ist vor dem Menschen so tief in die Geistferne hinuntergestiegen wie der Mensch selber. Der Einzige, der uns nachgefolgt, könnte man sagen, ist in diese Welt hinunter, weil der Christus. Also eigentlich das höchste geistige Wesen, das ist mit uns mitgegangen, aber hat uns nicht verlassen, als einziges. Die anderen konnten es eigentlich gar nicht. Also wir töten den Lichtäther ab, wir töten den Klangäther, wir töten da den Klangäther eben nicht, wir töten den Lichtäther, den Wärmeäther ab. Wir können aber nicht
abtreten zunächst einmal das, was ein Klang Ätherkräften und Lebensätherkräfte sind, weil das dann in unsere Hand gegeben wurde zunächst. Also das heißt, das können wir auch nicht abtreten. Daher haben wir auch keine vergleichbare Wahrnehmung dem Klangäther gegenüber wie dem Lichtäther. Also wir haben nicht so irgendwas, dass wir etwa die Sternharmonie, die in diesem Klangäther wirkt, wahrnehmen können unmittelbar. Das haben wir nicht. Nämlich eine Sinn, sozusagen eine sinnliche Wahrnehmung des Klangäthers oder ein sinnliches Abbild des Klangäthers, das können wir eigentlich unmittelbar nicht wahrnehmen. Ja, im äußeren Ton, im äußeren Klang, das ist aber was sehr, sehr Entferntes davon, in Wahrheit. Die Zukunft wird dahin gehen müssen, dass wir erstens einmal lernen, die Lichtäther und die Wärmeätherkräfte in uns nicht mehr abzutreten, sondern sie in ihrer reinen Gestalt wahrzunehmen. Das heißt, etwa der Farbe gegenüber wirklich aufzuwachen für diese lebendig ätherische Lichtsubstanz, die auf uns zukommt, und sie nicht erst zu erhaschen, dann, wenn sie bereits abgestorben ist. Das ist nämlich auch wieder eine Frage der Ausdehnung des Bewusstseins. Heute erreicht unser Bewusstsein nur bis dorthin, wo der Lichtäther bereits abgestorben ist. Dort erhaschen wir ihn, wo er sozusagen stillgehalten, aufgetötet ist und dieser Schmetterling aufs Ego geheftet ist. Also so etwa erleben wir die Farbenwelt heute draußen. Wir werden, wenn wir uns geistig entwickeln, einmal dazu kommen, dass wir eben das früher abfangen können mit dem Bewusstsein und dann hineinwachsen wirklich in diese imaginative Wahrnehmung. Das ist es dann nämlich. Denn in dem Moment, wo wir diese Lichtätherkräfte in ihrer lebendigen Form erhaschen, dann beginnt die Imagination aufzuleuchten. Das heißt, wir beginnen geistig wahrzunehmen, die Außenwelt, das geistige Licht, einmal das ätherisch geistige Licht wahrzunehmen. Menschen wie Goethe mit seiner Farbenlehre hat zumindest ein bisschen was geahnt davon. Dessen Wahrnehmung ging ja so als ein Hauch dort hinein, oder von der sinnlich-sittlichen Wirkung der Farben spricht und dergleichen, wenn er davon spricht, dass das Licht zugleich die Kraft ist, die das Auge schafft. Das heißt, das Formbildekraft bei ihnen ist ja auch das Auge schafft, dann ist es eben deswegen, weil er da ein bisschen ein Zipfel davon erhascht hat, von dieser Wahrnehmung, das gespürt hat. Aber das wird oder sollte weitergehen in der Zukunft. Daher in zum Beispiel so Beschäftigung mit der Farbenlehre, damit wirklich in der Praxis, dass ich die Phänomene einmal selber erleben lerne, ist eine sehr gute Übung. Eine sehr gute geistige Übung auch. Und das ist gar nicht so einfach. Nämlich interessant, ich hatte öfter früher in der Schule also Lehrerausbildung und Lehrern dann weiterbringen über die Farbenlehre oder man glaubt es nicht, sie sehen die Phänomene nicht, die vor ihren Augen eigentlich liegen. Sie sehen sie nicht. Sie kennen einfach ihre intellektuelle Interpretation, wie es halt so in der klassischen Physik gelernt wird. Sie wissen sozusagen, was sie zu sehen haben, und sie sehen nur das, was sie wissen. Was anderes sehen sie nicht. Und das ist ein mühsamer Weg, bis wir einfach die Feinheiten in der Beobachtung entdecken. Es ist nämlich gar nicht wahr. Die Sinneswelt liegt vor uns und alle Menschen sehen das Gleiche. Das ist überhaupt nicht wahr. Stimmt überhaupt nicht. Der eine sieht nichts oder viel was und der andere sieht viel mehr. Sinnlich, jetzt rein sinnlich. Natürlich an der Grenze halt vom Übersinnlichen, so sinnlich, übersinnlichen, wie es Goethe so schön sagt. Aber ich meine, das ist eine Grenze, die ja nicht mit Beton vermauert ist in Wahrheit, sondern das ist eine sehr variable Grenze, die nur von unserem Entwicklungsgrad abhängt, von nichts anderem. Und die Schicht ist eigentlich kontinuierlich hinaus. Also das ist auch nicht so ein Übergang, wo jetzt plötzlich ein Bruch passiert und plötzlich wusch, bin ich woanders, sondern das geht durchaus schrittweise, dieser Übergang, bis zu einem gewissen Grad einmal. Also daher wirklich praktische Auseinandersetzung mit der Farbenlehre ist eine sehr gute geistige Übung. Braucht man gar keine komplizierten Phänomene hernehmen, so wirklich die Grundphänomene einmal wirklich beobachten lernen. Wirklich sie ganz bewusst beobachten lernen. Wir werden auch einmal dazu kommen, wenn wir also dieser Christuskraft nachfolgen und durch den Klangäther beherrschen lernen, dann werden wir auch einmal die Klangätherkräfte unmittelbar lernen wahrnehmen. Und dann werden wir etwas von der Sphärenharmonie mitbekommen. Dann werden wir etwas von den Kräften mitbekommen, die der Inspiration zugrunde liegen. Die Inspiration ist es, die Töne durch die Sphärenharmonie. Beziehungsweise, auf der anderen Seite sagt Rudolf Steiner, der Klangäther ist auch das, was man zu Recht als chemischen Äther bezeichnet, das sind die Kräfte, die der Stoffeswelt zugrunde liegen. In Wahrheit baut nämlich der Klangäther die Stoffeswelt. Und ich sage immer in der Chemie, dass ich das hübsche Periodensystem der Elemente und so weiter habe, das ja so interessanterweise in Oktaven geordnet ist, dann hängt das mit den Klangätherkräften in Wahrheit zusammen. Und das heißt im Grunde die Quantenphysik, die Materie als Schwingungsphänomen, als Resonanzphänomen beschreibt, deutet nämlich darauf hin, dass das mit den Klangätherkräften etwas zu tun hat. Und der Steiner sagt, wenn man bewusst den Klangäther einmal erleben wird können, dann kann man also nicht nur die Sphärenharmonie lernen, sondern kann man auch den Geist des Stoffes lernen. Den Geist der stofflichen Welt. Auf der stofflichen Welt liegt eigentlich Geistiges zugrunde. Das sagt die Naturwissenschaft heute selber. Also den Hans-Peter Dürer habe ich ja schon öfter zitiert, also es ist ein markanter Ausdruck, gibt eigentlich gibt es nur Geist und der Geist verkalkt, sagt der Verschnodrig und das erscheint uns dann als Materie. Das ist also so als Metapher gemeint. Also das ist genau dieses Phänomen, was wir gesprochen haben, dass nämlich auf dem lebendig ätherischen Feld dieser vielen, vielen Möglichkeiten einfach dann was in der starre Erscheinung heraus und sich manifestiert. Und das haben wir beim Materiellen ununterbrochen, dieses sich manifestieren einzelner Möglichkeiten und Erstarren. Und man könnte sozusagen sagen, das, was uns da erscheint, ist so eine etwas erstarrte Klangätherwelt. Ein bisschen einfacher eine Klangätherwelt. Also man würde eigentlich die Symphonie der materiellen Welt hören, wenn man diese Klangätherkräfte hat. Und etwa alles das, was man in der Vergangenheit gepflegt hat an Alchemie, an richtiger Alchemie, was dann oft wirklich Charlatanerie geworden ist, sondern als ehrliche Alchemie, ging eigentlich darauf hin, diese Klangätherkräfte sich ins Bewusstsein zu rufen. Oder anzufangen, sich das ins Bewusstsein zu rufen. Gewisser Beginn war schon gerade diese alchemistischen Dinge in der ägyptischen Zeit, das hat so seine Wurzel, wird ja traditionell diesem Hermes Trismegistus zugesprochen, also diesem, man könnte fast sagen, Initiator der altägyptischen Kultur, wenn wir noch besprechen in der nächsten Zeit einmal ein bisschen näher, weil das eigentlich auch so ein gewisser Vorbote des Christus ist. Und die Alchemie im richtigen Sinn geht eigentlich darauf hinaus, dass sie eine Vorschule ist, diese Klangätherkräfte in Zusammenhang mit dem Christus in die Herrschaft zu bekommen. Und dadurch dann auch ganz anders auf die materielle Welt wirken zu können. Und der große Sprung zu einer anderen Aussage Rudolf Steiners, er sagt einmal, in Zukunft muss einmal die Zeit kommen, wo wir den Labortisch als Altar betrachten.
Na, das hängt damit zusammen. Dass wir, und dass wir zugleich erkennen, sagt er dann auch an einer Stelle, dass wir erkennen, wie der Christus die Materie angeordnet hat. Das heißt, wie die Christuskräfte eigentlich da drinnen wirken. Naja, das heißt, wir erkennen diese Klangätherkräfte in der materiellen Welt. Also, die Alchemie im richtigen Sinn war gedacht als Vorbereitung darauf. Darum heißt es aber etwa auch in den Rosenkreuzer-Mysterien von der Rede von der kühnischen Hochzeit des Christian Rosenkreuz. Nicht nur von der mystischen Hochzeit, sondern von der kühnischen Hochzeit. Mystische Hochzeit heißt nämlich, mystisch heißt immer also Verdenkung ins eigene Seeleninnere. Das heißt, ich habe es einmal mit den Seelenkräften zu tun. Das ist die Mystik zunächst. Wenn es eine kühnische Hochzeit ist, heißt es, dass ich es mit einer Vertiefung bis in diese Klangätherkräfte zu tun habe. Also das geht noch tiefer als ins Seelische. Es ist sozusagen eine noch tiefere Meditation, die nicht also stehen bleibt beim Seelischen, sondern bis in diese Klangätherkräfte sogar hinuntergeht. Daher kühnische Hochzeit. Und gerade da drinnen sind also diese Christuskräfte, ganz stark drinnen. Das sind diese Kräfte, die der Christus mitgebracht hat. Das sind diese Kräfte, die in lange Zeit der Menschheit vorenthalten waren. Diese Kräfte des Baums des Lebens, die aber jetzt in der Zukunft langsam in unsere Herrschaft kommen sollen. Und ebenso die Lebensätherkräfte. Wenn wir die Lebensätherkräfte unmittelbar wahrnehmen könnten, hoffentlich einmal wirklich wahrnehmen können, dann würden wir überhaupt das Weltenwort schlechthin erleben. Und in dem wirkt der Christus dann ganz unmittelbar. Da ist er sozusagen am unmittelbarsten drinnen, denn der Christus hat eigentlich diese Lebensätherkräfte, ja man kann sagen, geschaffen mit der Erdenentwicklung. Habe ich vorher am Anfang schon erwähnt, dass es den Lebensäther erst seit unserer Erdentwicklung überhaupt gibt. Und es gibt ihn durch die Kraft des Christus, der steckt eigentlich dahinter. Er hat also diese Ätherkräfte noch weiter verfeinert und hat da auch den Lebensäther geschaffen. Und ist das darin wirkende Schöpfungswort. Diese Lebensätherkräfte daher bewusst zu erleben, das Schöpfungswort im Ätherischen erklingen zu hören, auf das auch schon in alten Zeiten hingewiesen wurde, immer wieder, in allen alten Kulturen gibt es den Hinweis auf das Schöpfungswort, natürlich im Persischen ist es Honova, das Schöpfungswort, oder die Inder kennen sie so verschiedenen Ausdrücken. Dann ist das eigentlich eine Erwartung gewesen dieser Lebensätherkräfte, die herunterkommen und mit denen der Christus aber mitgeht. Weil er sie ja auch geschaffen hat letztlich. Und es ist tatsächlich aber so, dass diese Lebensätherkräfte für einzelne Menschen durchaus schon wahrnehmbar sind. Das hat Rudolf Steiner sehr deutlich hingewiesen, dass das in unserer Zeit einzelnen bereits möglich ist. Und wenn wir im Ätherischen das Schöpfungswort, also den Christus wahrnehmen, was ist das dann? Dann ist es die Wahrnehmung des ätherischen Christus. Und der Rudolf Steiner spricht, dass sie ab unserer Zeit für einzelne Menschen möglich wird. Wir werden also den Christus sicher nicht mehr in physischer Gestalt über die Erde wandern sehen, aber es wird die Zeit kommen, wo während mehr Menschen in ätherischen Leibe erleben werden, in ätherischer Gestalt sehen, hören, vernehmen werden. Das heißt, wir werden das Schöpfungswort im Ätherischen erleben. Indem sie eben den Lebensäther beginnen wahrzunehmen. Und Paulus mit seinem Damaskus-Erlebnis ist uns sozusagen vorangegangen im Grunde damit. Das ist eigentlich der erste Schande des ätherischen Christus. Halt dann noch für eine ganz besondere Situation, aber es ist eigentlich eine Erneuerung oder Erweiterung dieses Damaskus-Erlebnisses des Paulus auf immer mehr Menschen, das in der Zukunft möglich sein wird.
damit, dass wir uns also gerade mit diesem Lebensätherkräften, aber auch mit den Klangätherkräften verbinden, indem wir uns zugleich aber mit dem Christus selber bewusst verbinden, weil der Christus ist ja nicht die Klangätherkräfte, sondern er wirkt darin und er hat sie mitgebracht. Aber wenn wir ihn sozusagen aufnehmen, auch den Christus, und ihn uns zum Vorbild nehmen, dass wir lernen, nämlich dafür diese Kräfte zu beherrschen, ja, von selber wird es nicht gehen. Er hat uns heute diese Klangätherkräfte mitgebracht, er hat uns das Beispiel geliefert, wie wir damit umgehen können, und er hat es uns dadurch überhaupt erst ermöglicht und erleichtert, dass wir damit umgehen können, nur tun müssen wir es dann irgendwann selber. Also es wird nicht zwangsweise passieren, dass die Menschen damit befähigt werden. Das ist auch was Wichtiges. Also die Christuskraft ist da, sie hat uns alle Möglichkeiten eigentlich für die Zukunft gegeben, aber wir müssen sie aus unserem Ich heraus ergreifen. Also es wird gar nichts von selber passieren. Es sind also alle Mittel eigentlich vorhanden, aber wir müssen sie nehmen, wir müssen sie umsetzen. Also das ist auch eben etwas anderes als in der Vergangenheit, nämlich die geistige Welt auf den Menschen gewirkt hat. Da waren wir halt mehr oder minder Marionetten der geistigen Welt. Und es ist die Entwicklung halt passiert. Ob wir wollen, haben wir aber nicht. Für die Zukunft wird immer wichtiger eben sein, ob wir wollen, aus Freiheit heraus oder nicht. Wir sind also sozusagen paradoxerweise das erste geistige Wesen, das diese Entwicklung auch bis zu einem gewissen Grad verweigern kann. Das kann ich will nicht. Diese Möglichkeit haben im Großen und Ganzen alle Hierarchien über uns nicht. Die das auch möchte, auch nicht wirklich so ganz. Die sind auch nicht so ganz aus eigenem böswilligen Entschluss ausgesperrt, sondern das hat in gewissem Sinn ja einen guten Zweck, dass da eine gewisse Parallelentwicklung stattgefunden hat und im Wechselspiel dieser unterschiedlichen Kräfte überhaupt erst unsere menschliche Entwicklung möglich geworden ist. Also der Herr Lucifer und Ariman sind ja nicht einfach nur die bösen Buben, sondern sie haben auch einen guten Zweck. Wir machen halt was Böses daraus, wenn wir falsch mit diesen Kräften umgehen, so muss man eigentlich sagen. Aber es ist weder der Ariman so ein absolut böser, noch der Lucifer ein absolut böser, sondern es sind notwendige Kräfte in der Weltentwicklung. Also die ganze Weltentwicklung ginge ohne diese Kräfte nicht. Nur, wenn wir sie aus dem Gleichgewicht bringen, dann wird es halt gefährlich für uns. Und den christlichen Weg zu gehen, heißt eigentlich, diese Widersacherkräfte im richtigen Gleichgewicht zu halten, das richtige Gleichgewicht dafür halten, aber keineswegs sie auszuerrotten oder auszuscheiden aus der Entwicklung, überhaupt nicht. Jedenfalls nicht zum jetzigen Zeitpunkt und später auch nicht sie auszuscheiden, sondern höchstens zu verwandeln und zu erlösen, aber was wir natürlich nicht alleine können. Aber eine Erlösung dieser Kräfte, das heißt, dass sie wieder an die regelrechte Entwicklung anschließen können, ist möglich, wenn wir uns genügend mit dem Christusimpuls verbinden und diese Kräfte dann eben sozusagen weitergeben können an diese Widersacherkräfte. Aber sie sind für sich nicht eigentlich wirklich was Böses, aber sie sind was Gefährliches für den Menschen und ziemlich Gefährliches. Also es wird sehr davon abhängen, wie wir uns damit verbinden, mit den Lebensätherkräften, mit den Klangätherkräften und mit dem Christus, der uns lehrt, sie zu handhaben. Wir werden uns das nächste Mal dann beschäftigen, mit dem, was ich auch noch alles auf dem Zettelchen stehen habe, nämlich, dass das noch ganz entscheidende Folgen hat, wenn wir nicht damit vernünftig umgehen lernen. Weil dann also die künftige Entwicklung überhaupt in Gefahr ist, abgeschnitten zu werden für den Menschen. Das heißt, dass also eine individuelle Entwicklung des Menschen dann nicht mehr möglich ist. Das wird in der Weltentwicklung natürlich weitergehen, aber es ist unter Umständen die Gefahr, dass der Mensch seine individuelle Ich-Entwicklung nicht fortsetzen kann. Die Gefahr ist noch nicht so ein Riesengott, dass wir gleich fürchten müssen, mal einen Schaf zu stürzen, aber die Gefahr immerhin besteht. Und wir werden sehen, womit das alles zusammenhängt, das wird uns auch wieder zu einer gewissen Perspektive führen, die Auferstehungsfrage, also das Ostergeschehen zu begleiten, hängt nämlich stark damit zusammen. Und auch überhaupt damit zu verstehen, was damit überhaupt gemeint ist. Weil oft frage ich mich ja wirklich, was sich die Menschen denken können, wenn sie an Auferstehung des Leibes glauben. Was viele eigentlich damit verbinden, in Wahrheit, wie die sich das vorstellen, dass das passieren kann überhaupt. Das war ja gar nicht so leicht. Heißt Auferstehung im Fleisch? Ja, was heißt denn das? Wenn man sich jetzt so vorstellt, was ist das, der Gräberlebenswitze wieder, und jetzt steigen ja alle wieder so heraus, ja wie jetzt, in welcher Gestalt, als alter Mensch, als junger Mensch, oder überhaupt, wenn man dann noch die Reinkarnation dazu nimmt, in welcher Form dann überhaupt, also das ist ja eigentlich eine sehr komplizierte Frage, sich das vorzustellen, und trotzdem steht sehr deutlich Auferstehung im Fleisch. Also nicht bloß geistiges Weiterbestehen, sondern Auferstehung im Fleisch, ist eine ganz, ganz zentrale Frage des Christentums. So sehr das Paulus sagt, also entweder gibt es diese Auferstehung, dann ist das Christentum richtig oder nicht. Wenn nicht, dann ist euer Glaube eitel, dann hat das Ganze keinen Sinn. Also mit der Auferstehungsfrage steht und fällt das Ganze. Und es geht also damit weit hinaus über einfach einen Glauben oder ein Wissen über ein Weiterleben nach dem Tod. Auferstehung ist mehr als Weiterleben nach dem Tod. Das ist etwas, was darüber hinausgeht. Aber wie das zu verstehen ist, werden wir uns wieder aus einer neuen, vielleicht etwas neuen Perspektive anschauen, jetzt zu einem Ostern langsam geht. Hoffen wir, dass heute gut sein, wenn noch Fragen sind. Gerne. Danke. Wiedersehen.